6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Zusammenfassung der Ziehung. Markus zog in Schwarz von Kraftklub, Frogstomp von Silverchair und Hallo Endorphin von But Alive. Ich zog This Is Happening von LCD Sound System, Ala Sala von Kruang Bin und Cracker Island von Gorillaz. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr die Play-Taste in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Ihr hört 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
Mein Name ist Markus. Hi.
Ja, Entschuldigung an euch für die lange Verzögerung. Das Interview mit Honig war ja ganz cool. Die 3 Wochen danach, ja, Markus war krank, dann war ich krank, dann war Stress und ja, deswegen...
Es gab noch Ostern zwischendurch.
Stimmt, es gab noch Ostern, ja, der Osterhase hat unsere Mikrofone versteckt. Ganz, ganz schlimme
genau,
Sache.
Genau,
wir wissen auch nicht, was er sich dabei gedacht hat.
Sausack.
Ja, aber, mein Gott, ein Osterhase, der die ganze Zeit Hühnereier isst, das ist auch wirklich nicht artenkonform, da geht das Hirn, glaube ich, kaputt. Hasen können tierisches Protein gar nicht spalten. Ich schweife ab. Ja, also uns geht's wieder gut, physisch jedenfalls. Wenn ich noch ein bisschen nasal klinge, dann liegt das daran, dass auch die bösen, bösen Pollen, mit denen laut Nachrichten ja viele von euch auch zu kämpfen haben, mich ein bisschen belasten und ja, Heuschnupfen. Nicht schön. Aber ja, wir haben jeder 3 Alben gehört. Jetzt aufgrund der Zeit wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ich auf jeden Fall. Bevor es mit der Show losgeht, die Lachmuschel läuft richtig, richtig gut. Das ist auch so ein Stressfaktor, der noch dazu kommt. Das muss ich auch alles planen. Das ist meine Comedy-Show im Blue Shell in Köln. Nächste Show ist morgen. Da werdet ihr nicht mehr hinkommen können, weil wir nehmen die Folge ja jetzt auf und ihr hört jetzt gerade Vergangenheits-Johannes. Aber die nächste Show findet am 20.05. statt. Holt euch Tickets, gibt's auf Rausgegangen, ist auch Tagestipp auf Rausgegangen, haben wir nicht gesponsert, haben die selbst so entschieden, finde ich sehr cool, also wir haben da kein Geld für ausgegeben, das freut mich. Und ja, Markus, wie geht's dir?
Mir geht's gut, ja, hatte auch eine stressige Zeit, ein bisschen kränklich, wie gesagt, und ja, wie das halt so ist, ne, aber man will ja nicht jammern. Schreit mir zur Tat, würde ich sagen.
Ne? Ja, genau. Ich muss auch anfangen. Hier sind meine Notizen. So, möchtest du raten, was ich auf der 3 habe? Beziehungsweise erinnerst du dich überhaupt noch, was ich insgesamt hatte?
Ja, an zwei von 3 erinnere ich mich noch. Also das war Kruang Bin und LCD Sound System. Was war das dritte nochmal?
Gorillaz.
Gorillaz, okay, Gorillaz. Ich habe nochmal Kruang Bin gehört. Ich finde das nach wie vor sehr, sehr gut, aber ich glaube, das ist exakt so ein Opfer für deine Verrisse. Kruang Bin.
Nein.
Wow, okay.
Nein. Okay. Auf Platz 3 habe ich die Gorillaz.
Oh, okay. Ja. Wow.
Erstmal zur Band bzw. zum Projekt selber. Gorillaz ist ein genreübergreifendes multimediales Musikprojekt, das 1998 von Blur-Frontmann Damon Albarn und dem Comiczeichner Jamie Hewlett ins Leben gerufen wurde. Die Band hebt sich durch ihr einzigartiges Konzept ab. Statt realer Mitglieder stehen 4 fiktive Comicfiguren im Zentrum. 2D, Gesang, Murdoch Nichols, Bass, Noodle, Gitarre und Russell Hobbs, Schlagzeug. Die visuelle Identität der Band wurde durch Hewletts Illustrationen geprägt, die Videos und Live-Auftritte durch Animation und Hologrammtechnik ergänzt. Musikalisch sind Gorillaz nicht festgelegt. Ihr Sound reicht von Alternative Rock und Hip-Hop bis zu Dub, Elektronika und Pop. Das selbstbetitelte Debütalbum erschien 2001 und wurde ein weltweiter Erfolg, unter anderem mit dem Hit Clint Eastwood. Mit dem Nachfolgewerk Demon Days 2005 und Songs wie Feel Good Inc. festigten Gorillaz ihren Kultstatus. Es folgten weitere erfolgreiche Alben wie Plastic Beach 2010, Humans 2017 oder Cracker Island 2023. Meist mit hochkarätigen Gastbeiträgen aus aller Welt, darunter Lou Reed, Grace Jones, De La Soul, Little Sims, Beck oder Thundercat. Die Gorillaz gelten als Pioniere digitaler Musikvermarktung und als eines der kreativsten Projekte moderner Popkultur. Trotz wechselnder Stile bleibt das Projekt durch Albans Handschrift und Hewlett's visuelles Storytelling unverwechselbar. Eine Band, die mehr ist als Musik. Ein Gesamtkunstwerk aus Sound, Bild und Identität. Ja, Erscheinungsdatum 24. Februar 2023 auf Parlophone. Das Album dauert 37 Minuten und 38 Sekunden. Produziert wurde das von Greg Kirsten, Gorillaz, Remy Kabaka Jr. Aufgenommen zwischen 2020 und 2022 in London und Los Angeles. Verkaufszahlen über 100.000 Einheiten weltweit in der ersten Woche. Ja, UK Top 10, diverse internationale Chartplatzierungen.
Okay.
Nun zu meiner Review. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Hören von Demon Days oder Plastic Beach ehrfürchtig staunte. Das nenne ich Alben voller Ideen, Ecken und Kanten. Und heute sitze ich hier mit Cracker Island und ringe nach Worten, um meine Enttäuschung zu beschreiben. Aus der einst innovativen Kultband ist eine Karikatur ihrer selbst geworden. Ja, Gorillaz nehmen das Konzept Kult aus dem Album wörtlich. Nur bin ich nicht mehr bereit, diesem Kult blind zu folgen. Das achte Gorillaz-Album präsentiert sich als zu glattes, belangloses, uninspiriertes und überproduziertes Stück Plastikpop. Die 10 Songs klingen, als wären sie am Reißbrett für maximalen Streaming-Erfolg entworfen worden. Gefällig, aber völlig seelenlos. Jede Spur von Experimentierfreude oder Wahnsinn, der frühere Gorillaz-Werke auszeichnete, suche ich hier vergeblich. Stattdessen suhlen sich Damon Albarn und Co. in steriler Perfektion. Glänzende Oberflächen, null Substanz. Wenn Albarn im Titeltrack allen Ernstes behauptet, The Truth is Auto-Tuned, möchte ich ihm zurufen, die Wahrheit tut weh, Damon. Genau so hört sich dieses Album an, nach geschönter, Auto-Tune gebügelter Belanglosigkeit. Einige Beispiele für die Misere gefällig. The Tired Influencer plätschert so müde und kraftlos aus den Boxen, dass ich mich frage, ob hier nicht eher der müde Künstler besungen wird. Baby Queen gerät zur bizarren Schlafmusik, inspiriert von Alberts Traum über eine thailändische Prinzessin, aber so spannungsarm und kitschig, dass mir nur noch ein sarkastisches Gute Nacht entfährt. Und Tormenta featuring Bad Bunny, ein halbgarer Ausflug in den Reggaeton, der so deplatziert wirkt wie Reinhold Messner am Strand. Zugegeben, Cracker Island ist nicht durchgehend ein Totalausfall. Silent Running mit Adelaide Omotayo versprüht einen Hauch Atmosphäre, den ich schmerzlich vermisse. Und New Gold ließ mich dank Tame Impala kurz aufhorchen. Doch diese Lichtblicke gehen im lauwarmen Einheitsbrei unter. Sie sind wie ein kühles Getränk in der Wüste. Kurz erfrischend. Aber sie verzögern den unvermeidlichen Erdurstungstod nur marginal. Am Ende fühle ich mich als Fan wie gestrandet. Cracker Island hinterlässt nichts als Frust und die Erkenntnis, dass Gorillaz ihren Biss verloren haben. Diese Insel der Belanglosigkeit werde ich so schnell wie möglich wieder verlassen.
Ja, verstehe. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
Hast du es nochmal gehört?
Naja, ich habe es nochmal gehört, aber ich sag mal so. Ich war ehrlich gesagt nie ein riesen Fan von Gorillaz. Und ich habe das einfach nur aus so einer Laune heraus gedacht, so ich höre mal rein in das neue Gorillaz-Album. Und die Tracks, die du gerade genannt hast, von wegen Silent Running und New Gold, die fand ich halt so geil, dass ich das jetzt in das Glas gepackt habe. Also es ist kein konsistent durchgängig überzeugendes Album, stimme ich dir zu?
Das ist allenfalls eine B-Seitensammlung. Also ich finde,
ja, wobei ja, es gibt Bands, die würden, ja, weiß ich nicht, vielleicht sich freuen, wenn sie den kreativen Saft hätten. Also
weiß ich nicht. Ganz viel, das ist schon, genau. Also Die Self-Titled und die Demon Days sind richtig geil. Also gerade die Self-Titles habe ich damals rauf und runter gehört. Der Soulchild Remix von 19-2000 ist unfassbar gut. Clint Eastwood, Feel Good Inc., alles super Songs. Plastic Beach fand ich auch noch gut. Aber danach, also Humans war halt auch schon nicht mehr so geil. Und ja, da ist halt einfach, da ist wirklich der Saft raus. Also ich finde, die wiederholen sich total und leider halt auch nicht mal gut. Und wie gesagt, also wenn die besten Songs halt auch nur wegen den Features gut sind, ja, dann, also dann kann man es auch lassen.
Sehr, sehr viele Features drauf, das stimmt. Das stimmt.
War schon immer so. Also
war immer so.
Bei Clint Eastwood ist ja Del the Funky Homo Sapien. Aber Feel Good Inc. hat zum Beispiel kein Feature. Also oder 19-2000 auch nicht.
Ja.
Also, ja.
Ja, ja. Okay, aber ich hätte, ich meine, wir kommen zu den anderen Alben gleich, aber ich hätte wirklich, als ich es gehört habe nochmal, LCD Sound System, auch LCD Sound System, habe ich auch gedacht, so, das könnte dem Johannes gefallen, aber das könnte der auch, gerade wegen diesem, es ist auch ziemlich viel Krach da drin und viel geblieb und gebluppe und das könntest du auch total zum Kotzen finden. Aber ich war, also hätte niemals gedacht, dass Gorillaz jetzt auf dir drei landen. Also ich bin wirklich überrascht. Okay.
Gut. Ich finde es bei dir aber auch echt schwer, weil ich finde, du hast ja Kraftklub.
Danke, dass du das sagst, weil also ich war dann doch dankbar für diese drei Wochen. Waren es drei Wochen? oder vier Wochen sogar.
Vier Wochen.
Vier Wochen, ja. Weil es war nicht einfach.
Ja, weil, also, ich kann ja mal mein kurzes Ranken, also ich würde Kraftklub auf die 1 packen. Und ich glaube, dann But Alive, dann Silverchair. Weil so geil Silverchair auch ist, es ist schon irgendwie, die waren ja damals super jung und so, und deswegen muss man da noch ein bisschen, darf man nicht so streng sein. Ich glaube, die waren da alle noch Teenager, wirklich. Aber es ist halt schon irgendwie so ein, wir nehmen uns das Beste aus dem amerikanischen damaligen Grunge und versuchen das halt so gut es geht zu kopieren. Das muss man auch erstmal können, aber da würde ich halt immer noch sagen, ja, da ist die Originalität so, weiß ich nicht. Ja, und okay. But Alive ist halt einfach, also
But Alive ist immer so. Silverchair auf der 3, oder?
Ich glaube ja, Silverchair auf die 3.
Das ist absolut richtig. Okay. Gut, also fangen wir mal an. Silverchair, Frogstomp auf der 3. Jetzt erstmal zur Band. Silverchair war eine australische Rockband aus Newcastle, New South Wales, die 1992 von den Schulfreunden Daniel Johns an Gesang und Gitarre, Ben Gillies am Schlagzeug und Chris Joannou am Bass gegründet wurde. Ursprünglich unter dem Namen Innocent Criminals bekannt, gelang der Band 1994 im Teenageralter der internationale Durchbruch mit ihrer Debütsingle Tomorrow, die vor allem in den USA und Australien große Erfolge feierte. Ihr erstes Album Frogstomp 1995 wurde ein weltweiter Hit und brachte der Band den Ruf ein, das australische Pendant zu Nirvana zu sein. Der Sound war stark von Grunge und Alternative Rock der 1990er geprägt, entwickelte sich aber im Laufe der Jahre in experimentellere und orchestrale Richtungen. Besonders die Alben Diorama 2002 und Young Modern 2007 zeigten die künstlerische Weiterentwicklung von Daniel Johns, der auch für den Großteil des Songwritings verantwortlich war. Silverchair erhielten zahlreiche Auszeichnungen, darunter 21 Aria Awards und gelten bis heute als eine der erfolgreichsten australischen Rockbands überhaupt. Sie verkauften weltweit über 6 Millionen Alben. Im Jahr 2011 kündigte die Band eine unbegrenzte kreative Pause an, die de facto als Auflösung betrachtet wird. Daniel Johns verfolgte danach Soloprojekte, während die anderen Mitglieder sich ebenfalls neuen Wegen widmeten. Silverchair bleiben als ungewöhnlich reife und wandlungsfähige Band in Erinnerung, die weit über ihre Grunge-Wurzeln hinauswuchs. Also als Kurzfacts, kurz zum Album. am 27. März 1995 veröffentlicht in Australien, 20. Juni 1995 in den USA. Label ist Murmur in Australien und Epic Records in international. Aufnahmezeitraum ist Dezember 1994. Aufnahmeort ist die Festival Studios in Sydney. Der Produzent Kevin Caveman Shirley. Genre Grunge, Alternative Rock, Laufzeit 45 Minuten, 11 Sekunden. Besonderheit, das ist das Debütalbum und veröffentlicht, als die Bandmitglieder erst 15 Lenzen waren. Okay. Verkäufe über 2 Millionen weltweit, Platinstatuen in Australien und den USA. Auszeichnungen, mehrfach Harry Awards, hohe Chartsplatzierung, Platz 1 in Australien. Yada, yada. Also, erstmal zur Kritik. Ja, der Frosch schaut mich so unglaublich beleidigt an. Also, ein Frosch auf dem Cover. Ja, ich habe Silverchairs Frogstomp auf den dritten Platz verbannt, aber ich habe meine Gründe. Zunächst muss ich das Album aber grundsätzlich loben, denn es ist definitiv ein Kind seiner Zeit und absolut kein schlecht geratenes Kind. Hier wurde von einer blutjungen australischen Band das Maximum an Teenage-Angst herausgequetscht. Gleichzeitig ist es aber so, dass die drei Jungs aus dem Outback leider viel zu jung waren, um nur ein Fitzelchen an eigenen Ideen mitzubringen. Man hat das Gefühl, dass Silverchair zwar mit unglaublichem Talent gesegnet ist, jedoch über die gesamte Lauflänge stets nach dem Grunge-Playbook spielt. Daniel Johns Gesang erinnert auf dem Debüt daher unangenehmerweise viel zu oft an Eddie Vedder. Die Raffinesse der Arrangements und die ausgefeilten Melodien der späteren Silverchair-Alben sucht man hier vergebens. Ironischerweise hat Johns selbst mal bemängelt in einem Interview, dass der Karrierebeginn viel zu früh war. Somit hat der Frosch einen üblen Nachgeschmack, wenn man an ihm leckt. Er hat eventuell sogar die Misere im Leben des Daniel Johns befeuert oder sogar angestoßen. Bei allem Schatten, die das Album hat, gibt es aber auch richtig gute Songs und fette Bretter. Tomorrow hat bei mir einen speziellen Platz im Herzen, da ich den Song bestimmt zigmal mit meiner früheren Band gespielt habe. Das Ding macht einfach nur Bock. Cicada und Pure Massacre gehören auf jede gute Grunge-Playlist. Abschließend bleibt ein Album, das in meinen Augen und Ohren noch nicht das volle Potenzial der Band zeigt, aber auch leider nicht unbedingt zeitlos ist. Dafür ist es ein kleines Juwel einer verlorenen Ära.
Ja. Ja, dem kann ich mich genauso anschließen. Also ich finde das sehr viel, also es stimmt alles, was du sagst, absolut. Es ist halt sehr, man vermisst da groß ausgefeilte Streicher, wie sie dann später gerade auf Neon Ballroom ist ja ohne Ende sehr richtig ausgepackt. Das hast du hier alles nicht. Dafür ist es aber halt auch sehr viel zugänglicher und nicht so. Ja, deprimierend im wirklichen Wortsinn, weil.
Oh ja,
ich find,
also Neon Ballroom,
also
ist,
Neon Ballroom ist halt wirklich.
Seht ihr Depri,
Junge, 3000. Du denkst dir wirklich so, Junge, such dir bitte Hilfe. Hat er dann ja auch gemacht.
Ja, das war wirklich.
Und ich finde die ersten drei Alben, ich finde die alle sehr geil. Also, aber es ist genau wie du sagst, na, es ist halt so, wenn man das heute nochmal hört, dann denkt man sich, ja, ist schon okay. Es ist halt wirklich beeindruckend, dass sie da halt 15 waren. Ne? Das ist halt schon so, okay, krass.
Ja, ich finde aber auch, da hatte ich halt, ich glaube, Ende letzter Folge auch nochmal erwähnt, ich finde Diorama auch großartig. Es geht halt eine komplett andere Richtung. Es ist positiver. Ja. Auf einmal kommt Sonne in die Geschichte rein. und irgendwie, ja, es ist halt irgendwie, strahlt in allen bunten Farben, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Beach Boy Harmonien in und teilweise aber auch ein bisschen proggy irgendwie das Ganze. Aber man hätte das nicht von der Band vermutet. Und das fand ich halt ziemlich grandios. Und mein früherer Bandkollege und Sänger, der hat mich auch mal beiseite genommen, meinte so, hör dir mal Diorama an, du schießt doch so auf Melodien und nicht Geschrei, hör dir mal Diorama an, so, weil der wusste ganz genau, wie ich ticke, und dann habe ich das angehört und war sofort hin und weg. Also es war wirklich krass.
Und
das freut mich.
Na. Kennst du das zweite Album, das Freak Show?
Nur in Teil, also ich kenne die Single und ich habe witzigerweise bei Spotify jetzt das Album halt rauf und runter gehört und dann irgendwann, wie du das halt, wir kennen das ja bei Spotify, dann switcht der irgendwann auf ja, irgendwie eine andere Playlist und dann kam auf einmal Freak, dieses fette Riff und dann habe ich gedacht so, ja, irgendwie ist das besser produziert und es ist auch irgendwie ausgefeilter. Es ist irgendwie ist da mehr Silverchair drin. Ich weiß auch nicht, kann es auch nicht sagen so richtig, aber ein bisschen so zumindest. Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Ich sehe so durchbrettern. Aber ihr hört es ja, meine, ich klinge sehr nasal. Und ich will euch natürlich hier jetzt auch nicht die ganze Zeit was vorschniefen.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal.
Ja, was möchtest du raten? Was habe ich auf der 2?
Halleluja. Okay, ich gehe jetzt mal den normalen Weg. Ich würde jetzt Kuangbin wählen. LCD Sound System. Oh, krass. Okay. Wow, du haust mich um dieses Mal.
Tut mir leid.
Hat sich gelohnt. Nee, hat sich doch. Du musst dich jetzt schuldig entschuldigen. Das ist positiv gemeint.
Okay, dann umso besser.
Dann
ohne Schatz, sehr, sehr ohne gerne.
Ja. Okay, cool.
Ja, aber wart mal ab. Okay. Erstmal zur Band selber. LCD Sound System wurde 2002 in New York City von Produzent und Multiinstrumentalist James Murphy gegründet. Die Band ist ein Projekt von Murphy und Teil des einflussreichen Labels DFA Records, das er zusammen mit Tim Goldsworthy mitbegründete. LCD Sound System verschmilzt Elemente aus Punk, Disco, Elektronika und Indie-Rock zu einem unverwechselbaren Sound, der sowohl auf dem Dancefloor als auch im Indie-Kontext funktioniert. 2005 erschien das selbstbetitelte Debütalbum LCD Sound System, das mit Tracks wie Daft Punk is Playing at My House schnell Kultstatus erreichte. Mit dem Nachfolger Sound of Silver 2007 gelang ihnen endgültig der internationale Durchbruch. Kritiker feierten das Album als eine der besten Veröffentlichungen des Jahrzehnts. Der Song All My Friends gilt heute als moderner Klassiker. 2010 erschien das dritte Album This Is Happening. Danach folgte eine vorübergehende Auflösung der Band. Ihr Abschiedskonzert in der New Yorker Madison Square Garden wurde dokumentiert und erlangte legendären Status. 2016 feierte die Band ihre Rückkehr und veröffentlichte 2017 das Album American Dream, das Platz 1 der US-Charts erreichte. LCD Sound System ist bekannt für energiegeladene Live-Auftritte und eine treue Fanbasis. James Murphy bleibt das kreative Zentrum der Gruppe, deren Einfluss auf die elektronische und alternative Musikszene bis heute spürbar ist. LCD Sound System steht für kluge, tanzbare Musik mit Haltung zwischen Ironie, Melancholie und Euphorie. Ja, erschienen ist das Ganze am Mai 2010, mehr Daten habe ich hier nicht, auf DFA Records, wie zu erwarten. Es dauert 65 Minuten und 14 Sekunden. Es wurden circa 2000 Einheiten verkauft. Und ja, meine Review. Wie kann man nur so konsequent nicht merken, wann genug ist? Diese Frage schoss mir beim Hören von This Is Happening unweigerlich immer wieder durch den Kopf und blieb bis zum bitteren Ende. Ich habe selten ein Album erlebt, das mich gleichzeitig so langweilt und wütend macht. James Murphy, das Mastermind hinter LCD Sound System, scheint einfach nicht zu wissen, wann Schluss sein sollte. Jeder, wirklich jeder Song auf diesem Album ist zu lang. Alle bis auf einen überschreiten locker die 5-Minuten-Marke. Viele kratzen an 7 oder 8 Minuten. Dabei würden die durchaus vorhandenen Hooks und Beats jeweils für 3 Minuten absolut ausreichen. Aber anstatt irgendwann mal zum Punkt zu kommen, dehnt Murphy jede Idee bis zur Ermüdung aus, sodass ich schon nach 4 Minuten entnervt zum Skip-Button greife, in der Hoffnung, es möge endlich etwas passieren. Vergebens. Zwar blitzen immer wieder gute Ideen auf, doch unausgegorenes Songwriting und endlose Streckung ersticken sie jedes Mal im Keim. Das Ergebnis eine einzige Tortur. Als wäre das nicht schon genug, setzt die abenteuerliche Abmischung dem Ganzen die Krone auf. Hier wird nicht fein zwischen laut und leise nuanciert, sondern krude hin und her geschaltet. Eben herrscht nahezu Stille. Im nächsten Moment brüllt einem ein Soundgewitter entgegen, als würden nebenan Kampfjets durchstarten. Wer keinen Normalizer aktiviert hat, riskiert hier ernsthaft sein Gehör. Statt dynamischer Spannung gibt es nur Schockeffekte. Am meisten frustriert mich, dass This Is Happening eigentlich über Potenzial verfügt. Man spürt überall, dass Murphy gute Ideen hatte. Ideen, die vielleicht auf der Tanzfläche zünden könnten, wenn er sie nicht so langatmig kaputt ziehen würde. Doch so geht jeder Lichtblick in zäher Überlänge unter und wird von minutenlanger Monotonie erdrückt. Weniger wäre hier so viel mehr gewesen. So aber ist This Is Happening für mich ein Lehrstück darin, wie man ein an sich vielversprechendes Album mit Selbstgefälligkeit und mangelnder Disziplin an die Wand fährt.
Ja, also die Länge der Songs ist wirklich erschlagen teilweise. Das stimmt schon. Also es gibt aber ein paar Songs, die, um jetzt mal Advocato Diaboli zu spielen, die irgendwie schon okay sind. Also
es gibt einen Song, der ist okay. Das ist die Nummer 2, das ist Drunk Girls. Das ist ein absolut solider, okayer Party-Song.
Ja.
Aber ist auch egal. Alter,
was ist, was ist mit I Can Change? I Can Change ist doch eigentlich auch
5 Minuten 55.
Ja, ey, okay, aber ich mag den Song.
Ja, aber es kann doch nicht sein, wenn ich bei jedem, ohne Witz, ich bin oft, habe ich so das Handy rausgeholt, um zu gucken, ob ich irgendwie aus Versehen auf Pause gekommen bin oder so.
Ach so, okay, ja.
Weil
ja,
da einfach so viel, das ist dann irgendwie so ein leises Rauschen oder irgendwie so ein ganz weirde Effekte und Zeugs und so. Im Auto war ich wirklich, also wenn ich da mit Kopfhörern gehört habe, war das nicht so, weil dann hörst du ja schon noch, was da ist. Aber als ich dann im Auto war, habe ich wirklich manchmal gedacht so, hallo, ist da, habe ich irgendwas falsch gemacht? Wann kommt denn der nächste Song? Oder läuft da was? Und das geht doch nicht. Also hat er irgendwie eine Wette verloren? So, ey, du musst die CD auf jeden Fall voll machen. So,
Keine Ahnung. Ich kenne auch die anderen Alben nicht, aber ich fand zumindest den Sound für eine gewisse Zeit geil und hab's deswegen ins Glas gebracht. Also
weißt du, wie der längste Song heißt? Der dauert 9 Minuten 6 Sekunden.
You Wanted a Hit.
Ja.
Oder?
Ja.
ja, Anti.
Ja, fick dich. Ja. Also nicht du dich, aber halt, also stimm mir nicht meine Lebenszeit.
Also, ja, ja.
Nee, wirklich, also okay. Vielleicht ist das, es kann natürlich sein, das ist ja okay. Und das, ich bin ja DJ, ich weiß, vielleicht ist das auch so ein DJ-Album, was halt so, ja, damit du wirklich auch gut faden und mixen kannst und so, ist es halt alles extra lang und so. Es gibt's ja, also ich habe ja auch Songs in meinem, wenn ich dann mal ein bisschen Elektro auflege, die sind auch irgendwie 7-8 Minuten lang, weil die ersten 2 Minuten halt fast nur Beats sind. Das ist dann, ne, damit du halt
gut mixen kannst. Oder vielleicht auch eine Einladung zum Mixen und Meshen oder so. Ich weiß auch nicht.
Was auch immer kann sein, aber das ist dann halt, das ist dann für zu Hause hören, ist das halt wirklich.
Aber ich wollte dich auch wirklich
foltern, das ist okay, ich weiß, ich sage sehr oft gemeine Dinge, tut mir leid.
Nee, ich komme immer so rüber als der Folterer mit schlimmer Musik. Ich wollte dich eigentlich warnen letztens, aber ich war dann mein Teufel auf meiner Schulter, hab gesagt so, warn ihn nicht von dem Opener. Warn ihn nicht, weil ohne Scheiß, ich bin selber in die Falle getappt. Ich hab gedacht so, Moment mal, das ist doch scheiß leise. Ich muss mal hier so, da so, die singen da so. Ja. Und dann so, das muss ich doch mal hinlauen. Und dann auf einmal so. Das ist echt die Gehörmuscheln rausgeflogen.
Ja.
Aber irgendwie ist das auch der Fun daran. Das klingt so bescheuert, aber das wollten die.
Ja, ich habe das Album tatsächlich zum ersten Mal im Auto gehört und da habe ich natürlich Normalizer an, weil du musst ja auch auf Verkehr hören und so weiter.
Ja, okay.
Aber ist einfach
Also ich habe es beim nochmaligen Hören, habe ich jetzt, um mal nicht Advocato Diaboli zu spielen, ich finde, also es ist, es hat eine Punk-Attitüde, ja, aber auf der anderen Seite ist es schon wieder irgendwie spießig. Also ja, so von wegen so, wir sind Azi-Fazi.
Düsseldorf-Punks.
eher so ein bisschen, also als ob New York so, ja genau, so, so ein bisschen Düsseldorf ist, von wegen so, wir kommen aus New York und wir dürfen das, wir dürfen so, ja, so sein diese, und ihr seid nicht eingeladen auf unsere Party. So.
Es gab doch früher mal diese Zeitschrift Business Punk. Ja. Ja, genau das. Ne? Also so, ja, Alter.
Gab's nee. Die Zeitschrift?
Oder ist das ein Film? Oder ist es nur so ein Blog? Ich weiß nicht, ob das nur so ein. Ich meine mich zu erinnern, dass es auch mal tatsächlich auf Papier gab. Warte.
Sascha Lobo war.
Ja, ja, ist doch, genau. Alter, sogar immer noch. Ja, die erscheint immer noch. Business Punk ist eine Wirtschaftszeitschrift, die zweimonatlich bei Weimar Media Group erscheint.
Okay.
Ja, okay. Chefredakteur Oliver Stock.
Nein, ich wollte Sascha Lobo nicht ans Bein pingeln jetzt. Der hat doch keine Anzug an. Glaube ich zumindest.
Egal. Ich habe ihn schon mal, also keine Ahnung.
Nee, ich will auch jetzt seinem Kleiderschrank nicht ans Bein pinkeln.
Okay. Ich hab ein Buch von ihm gelesen, das war ganz gut. Irgendwie das.
Nee, ich habe auch nichts gegen den.
Ich habe zwei Bücher gelesen sogar. Ich habe Wir nennen es Arbeit, habe ich gelesen, und Lexikon des Unwissens.
Okay.
Beide sehr gut.
Ja, ja.
Ah. Okay, dann reden wir jetzt über Wiebusch und Konsorten. Über
Butterlight. Dann reden wir jetzt auch über anderen Punk, richtig. Genau. Also du warst exakt, jetzt kann man es ja aufdenken, du warst exakt richtig mit deinem Ranking. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Also, But Alive, Hallo Endorphin. Erstmal zur Band. But Alive war, muss man auch wieder sagen an der Stelle, eine einflussreiche Hamburger Punkband der 90er Jahre, gegründet 1991 um Sänger und Texter Markus Wiebusch, der später auch mit Ketka und dem Label Grand Hotel Van Cleef bekannt wurde. Die Band war Teil der sogenannten Hamburger Schule, vertrat aber einen deutlich politischeren und rotzigeren Punkansatz als viele ihrer Zeitgenossen. Mit ihrem Mix aus klassischem Deutschpunk, emotionaler Wut und intelligenter Gesellschaftskritik traf But Alive den Nerv einer desillusionierten linken Jugend. Ihre Texte behandelten Themen wie Antifaschismus, Homophobie, Sexismus, Medienkritik und Konsumverweigerung. Immer mit klarer Haltung, aber ohne dogmatisch zu wirken. But Alive veröffentlichten drei Studioalben Nicht zynisch werden 1993, Bis jetzt ging alles gut 1995 und Hallo Endorphin 1997. Besonders das zweite Album brachte ihnen über die Punkszene hinaus Aufmerksamkeit ein. Nach der Auflösung 1999 widmete sich Wiebusch anderen Projekten, But Alive blieb aber durch ihren kompromisslosen Stil und die politischen Inhalte ein wichtiger Einfluss für die deutschsprachige Punk- und Alternative-Szene. Ihre Musik war roh, laut und unbequem und gerade deshalb so bedeutend. Zu den Kurzfacts-Veröffentlichungen 1997 auf dem Label Indigo, Genre Deutschpunk, Politpunk, Gesamtlaufzeit 45 Minuten und die waren erträglich. Ja. Aufnahmeort Soundgarden Studio in Hamburg, Produzent Markus Wiebusch und But Alive, Besetzung Markus Wiebusch, Gesang, Gitarre, Frank Tirado Rosales am Bass, Stefan Kleinkrieg am Schlagzeug. Aufnahmezeitraum Frühjahr 1997. Besonderheiten: letztes Album der Band vor Auflösung 1999, differenzierterer Sound und introspektivere Texte. Verkaufszahlen: keine offiziellen Angaben, gilt als Szeneklassiker. Auszeichnung: keine Mainstream-Preise, aber hohes Ansehen in der alternativen Musikszene. So, zu meiner Kritik. Ja. Ich, der kein einziges Ketka-Album kennt, soll nun ein But Alive-Album rezensieren. Na, Prost, Mahlzeit. Aber here we go. Sieht man mal davon ab, dass ich unter einem Stein gelebt habe, weil ich beide Bands bisher nicht wirklich kannte, war ich aber entsprechend den Vorschusslorbeeren von Johannes umso gespannter. Hallo Endorphin beginnt wunderbar mit Vergiss den Quatsch, ein Song, der alle Ingredienzen enthält, die musikalisch und textlich das Album Hallo Endorphin prägen. Textlich ist das Album ohne jeden Zweifel eines der besten und außergewöhnlichsten Punk-Alben, die ich je gehört habe. Warum? Nun, Markus Wiebuschs Lyrics sind formvollendete Gesellschaftskritik, aber ohne dieses sonst im Punk so gebräuchliche Fingerpointing. Stattdessen geht es hier deutlich subtiler vor. Gerne auch mal mit Humor. Da heißt es im Song Beste Waffe, bezogen auf eine Yuppie-Party. Und da steht Thomas Helmer. Oh nee, doch nicht. Sah nur so aus. Das ist so beiläufig, aber so auf den Punkt, dass man sofort eintauchen kann in die langweilige Welt der Spießerpartys. Überhaupt.
Der Geschmack würde überbewertet. Die sind doch alle ganz nett hier. Alle ganz nett hier.
Überhaupt Langeweile. Die höre ich fast in jedem Song in Markus Wiebusch Stimme heraus. Und das meine ich nicht negativ. Wiebusch mahnt nicht, er schreit nicht, er ist einfach nur maximal angeödet. Fast schon wie der Dude in Big Lebowski. Nur anders. Markus Wiebusch halt. Eine Form von Punkhaltung, die ich als sehr erfrischend empfinde. Als passiv-aggressive Weise immer on point. Dieses Gefühl, etwas Großem zu lauschen, wird allerdings leider durch die etwas belanglose Musik getrübt. Oft wird hier auf ebenfalls langweilige Drumcomputer gesetzt. Also ich habe zumindest Drumcomputer hier und da mal rausgehört, die alles nur extrem steril machen. Gitarren gibt es, ja, aber die Mucke kommt nicht richtig in Fahrt. Dagegen helfen eine Vielzahl von saulustigen Skits und Filmzitaten, die über dem Album strategisch clever verteilt wurden. Mhm. Ich hätte mir ein wenig mehr Pep gewünscht, aber textlich ist das hier absolute Meisterklasse.
Ja. Alle drei Alben, absoluter Hattrick. Okay. Tatsächlich ich hätte am liebsten alle drei in Glas. Eigentlich hätte ich am liebsten so eine Best-of gemacht. Ich lache mich da immer noch drüber. Es gibt auf dem anderen Album Hallo Endorphin heißt ein Song. Es ist auch ein guter Song. Der heißt ein sozialkritisches Schlagzeug-Solo später. Das ist so gut. Das ist so gut. Fucking Beatniks. Ja,
das ist doch das Album, was ich gehört habe. Ich habe doch Hallo Endorphin gehört.
Wie sagt denn die? Warte mal, die.
Ja, das ist
die Songs, die Tracklist hier ist anders.
Die Tracklist ist falsch. Ja, irgendwas ist da falsch.
Ah, okay. Ja, da ist die Tracklist. Ah, verstehe. Deswegen habe ich habe nämlich auch gedacht, das ist doch da drauf.
Stimmt, mir ist es nicht aufgefallen, aber das ist irgendwie.
Vergiss den Quatsch. Beste Waffe. Ja, die Playlist hier in dem gemeinsamen Dokument ist, Streamingdienste. Merkwürdig. Ein sozialkritisches Schlagzeug so später.
Wo ich das gerade sehe, weil die Tracklist so total durcheinander geworfen ist, da komme ich, wenn ich jetzt so gedanklich total
alles
springe,
gut, alles gut.
Aber ich wollte noch eine Sache zu Silverchair sagen. Entschuldigung, klingt das total bescheuert, aber nee, was mir so ein bisschen wichtig ist, ich finde das so doppelt traurig. Also ich meine, dass die Band nicht mehr existiert, geschenkt, weil die können sich nicht mehr ab. So, okay, ne? Aber die hatten ein Best-of-Album auf den Markt geworfen. Ich meine, das ist natürlich irgendwo auch eine Cash-Cow irgendwo, ne? So nach dem Motto, Best-of-Album. Irgendwie Weihnachten oder so rausgeballert. aber es ist kein cleverer Schachzug, ein Best-of-Album The Greatest Hits Volume 1 zu nennen.
The Best-of Volume 1 heißt
Oder Best-of Volume 1, ja, zu nennen. Also wenn es nie ein Volume 2 gibt, oder es ist schon fast wieder cool. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
Ja, weiß nicht, vielleicht.
Es lässt irgendwie Dinge offen.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich finde es aber auch irgendwie super früh, weil
das war nach Neon Ballroom, ne?
Genau, so nach drei Alben irgendwie Best-of ist schon so ein bisschen.
Weil das hatte das gleiche Artwork irgendwie so mit diesen Neon.
Ja, ja.
Röhren-Style, so, ja.
Ja, gut, es ist halt irgendwie die Zeit vor Streamingdiensten und so. Das ist ja so, manchmal haben die dann im Prinzip einfach nur, weil die wissen, okay, niemand wird die ersten zwei Alben jetzt nochmal einzeln kaufen.
Ja.
Das ist so wie, es gibt ja auch von den Hives, gibt's ja im Prinzip auch irgendwie nach drei Alben so eine Best-of, Your New Favorite Band.
Ja, wie so eine Visitenkarte, so von wegen, hey, hör mal rein, so bing. Das finde ich ja mal legitim, finde ich okay.
Ja, es ist auch.
Gerade als Punkband, so kann man mal machen.
Okay, nee, aber freut mich, dass dir anscheinend tatsächlich alles gefallen hat. Okay.
Ja.
Möchtest du noch was zu Bud Alive ergänzen? Wie findest du Cat Car?
Ich habe Ketkan immer noch nicht gehört. Also ich hatte tatsächlich nicht die Zeit dazu, Ketkan zu hören.
Ja, aber brauchst du nicht,
alles gefallen würde ich das, also es kam vielleicht nicht so rüber, aber die Musik hat mich nicht abgeholt. Also ich hätte mir wirklich, weiß ich, also irgendwie,
die Musik
passt zum Text.
Zweckdienlich.
Irgendwie. Ja, genau, die ist zweckdienlich. Ja. Exakt, du triffst es auf den Kopf. Aber die hat nicht so diese Catchiness, dass ich denke, so, da muss ich wieder zurück.
Nee.
Also die Lyrics holen mich zurück, nicht die Musik. Und das ist schade, finde ich ein bisschen. Ja.
Hör dir die anderen beiden Alben auch einmal an, halt wegen den Lyrics.
Ja.
Die sind leider teilweise sind die nicht besonders gut abgemischt, weswegen man sich dann auch manchmal echt so konzentrieren muss, um wirklich zu verstehen, was er da genau singt. Das ist ein bisschen.
Ja, okay.
Aber ja gut, der hat halt auch nicht so viel Geld damals, glaube ich.
Ja, okay, legitim.
Ja. Ketka, ich kann Ketka nicht hören, weil ich mir jedes Mal denke, so echt dafür sind Butterlife gestorben, weil
wahrscheinlich kenne ich irgendwie unterschwellig doch
wahrscheinlich
einen oder anderen Song, aber
ja, musst du wissen. Also ich meine, es gibt ja so Leute, die genau das Gleiche über Adam Angst sagen wegen Frau Potts. So, dafür musste Frau Potts sterben. Ist dann vielleicht die Strafe der frühen Geburt, späten Geburt, keine Ahnung. Reden wir jetzt einmal über Kruang Bin.
Ja, genau. Bin gespannt.
Kruang Bin ist ein texanisches Trio, das sich. Kruang Bin ist ein texanisches Trio, das sich mit seinem einzigartigen, genreübergreifenden Sound international einen Namen gemacht hat. Die Band wurde 2009 in Houston gegründet und besteht aus Laura Lee Ochoa am Bass, Mark Spear an der Gitarre und Donald DJ Johnson am Schlagzeug. Der Bandname bedeutet auf Thai Flugzeug, ein passender Hinweis auf die globale Klangreise, auf die Kruang Bin ihre Hörerinnen mitnehmen. HörerInnen mitnehmen, wieso ist denn das? Ich gendere doch nicht, was ist denn hier los? Naja, geschenkt. Die Musik von Kruang Bin lässt sich nur schwer kategorisieren. Sie vereint Elemente aus Surfrock, Dub, Psychedelia, Funk, Soul und vor allem thailändischer und iranischer Musik der 60er und 70er Jahre. Diese stilistische Offenheit ist Ausdruck der Neugier der Band und ihres Anspruchs, kulturelle Grenzen zu überwinden. Ihr Debütalbum The Universe Smiles Upon You 2015 wurde von Kritikern für seinen meditativen, doch groovenden Sound gefeiert. Es folgen unter anderem Con Todo El Mundo 2018 und Mordecai 2020, das erstmals vermehrt Gesang einsetzt und den Sound der Band weiterentwickelte. Kruang Bin gelten als eine der innovativsten Live-Bands der Gegenwart. Ihre Auftritte sind minimalistisch, aber fesselnd. Getragen von hypnotischen Basslinien, sphärischen Gitarren und einem tiefen rhythmischen Fundament. In Kollaborationen etwa mit Leon Bridges zeigen sie zusätzlich ihre stilistische Flexibilität. Mit ihrem weltgewandten Ansatz und ihrer atmosphärischen Klangästhetik hat sich Kruang Bin eine treue internationale Fangemeinde erspielt. Ganz ohne große Worte, aber mit umso mehr Gefühl. Ja, zum Album. Das ist erschienen am 5. April 2024. Es ist auf dem Label Dead Oceans. Es dauert 39 Minuten und 43 Sekunden. Produziert wurde es von Mark Spear und Steve Christensen. Und das ist das erste Studioalbum der Band ohne externe Kollaborationen. A la Sala bedeutet auf Spanisch ins Wohnzimmer. Eine Kindheitserinnerung von Bassistin Laura Lee. Grammy nominiert 2025 in der Kategorie Best Alternative Music Album. So, meine Review. Während mich die beiden anderen Alben dieser Runde entweder genervt oder frustriert haben, bleibt A la Sala von Kruang Bin seltsam neutral. Es tut nicht weh, es nervt nicht, es ist einfach da. Und genau das ist das Problem. Ich nichtze diese Platte. Kein Widerstand, keine Euphorie, kein Hängenbleiben. A la Sala läuft durch wie ein warmer Luftzug aus einem teuren Klimagerät. Sanft, gleichmäßig, unaufgeregt. Fahrstuhlmusik? Ja. aber ein schöner, leiser Fahrstuhl mit Teppichboden, leuchtenden Knöpfen und beruhigendem Duftbaum in der Ecke. Man fährt ein paar Stockwerke, steigt aus und hat sofort vergessen, wo man war. Musikalisch zupft und klimpert sich das Trio angenehm durch 41 Minuten gepflegter Hintergrund. Keine Ecken, keine Brüche, keine Überraschungen. Alles fließt, alles klingt gut produziert, aber nichts davon fordert irgendetwas ein. Es ist, als würde man Kai Pflaume beim Meditieren zusehen. Angenehm, völlig harmlos, aber nach 10 Minuten weiß man nicht mehr, was eigentlich passiert ist. Ich habe das Album mehrfach gehört. Oder war es doch nur einmal in Dauerschleife? Schwer zu sagen. Wenn es vorbei ist, merkt man es nicht. Und wenn man es wieder anmacht, fühlt es sich exakt gleich an. Alla Sala ist kein Statement. Es ist ein Duft, ein Raum, ein netter Moment zwischen zwei Gedanken. Braucht man das? Nein. Muss man es verteidigen? Auch nicht. Es ist die Art von Musik, die einem nichts bedeutet und gerade deshalb auf Platz 1 landet, wenn alles andere versagt. Kein Trumpf, eher ein passiver Sieg nach Punkten. Und trotzdem, wenn die Alternative nervt, ist die angenehme Belanglosigkeit manchmal die beste Wahl.
Okay.
Ja, tut mir leid, ich hatte wirklich gar keinen Spaß. Das war wirklich so, oh Gott.
Nee, alles gut. Aber dann hast du mich in eine Finte gesetzt, weil du hast irgendwie, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, ich hab die Alben ganz viel gehört. Da hab ich gedacht so, man muss ja irgendwas.
Ich hab also, tatsächlich,
oder bist du wie Maso? Ich weiß nicht.
Nein. Ey, ohne Witz, ich habe tatsächlich irgendwann, ich habe halt Kuang Bin angemacht und habe dann halt Hausarbeit gemacht und alles mögliche Zeugs
erledigt. Okay.
Und irgendwie nach 2-3 Stunden, also das Album muss wirklich 5-6 Mal durchgelaufen sein, habe ich das erst gemerkt, dass da Musik, dass ich vielleicht mal was anderes anmachen sollte. Weil es halt wirklich, es war so angenehme Hintergrundbeschallung für Wäsche aufhängen, Wäsche falten,
genau,
Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen.
Muss es auch geben, ja.
Und da habe ich dann auch gedacht, so, ja, aber also ich frage mich in solchen Momenten immer so, ob die Musiker, so sind die nicht selbst, ich denke mal, bist du nicht selbst gelangweilt? Also, willst du nicht ein bisschen mehr aus deinem Instrument rausholen? Weil es klingt jetzt nicht so, als ob du es nicht könntest. Das ist dann oft so mein Gedanke.
Ja, aber vielleicht, es ist einfach, das Ziel ist die Entspannung und nicht, das Ziel ist nicht das Abschranzen der Gitarre irgendwie.
Ja, klar. Es ist nur so, also ich habe ja auch nichts gegen Entspannungsmusik oder so. Ich höre ja auch oft beim Arbeiten so einfach nur so Playlist Piano, Well, irgendwie, wie nennt sich das? Piano Players Tribute oder so. Aber das ist halt auch so, ich würde mich nie damit beschäftigen. So, ich würde mich nie über die Band oder den Musiker. So, ich sehe das dann halt als das. Also
ja,
dann ist Musik halt wirklich nur noch Produkt beziehungsweise nur noch Dienstleistung, die an einen Zweck gebunden ist, der erfüllt werden soll.
Ja, aber
das
es gibt
ist
ja zum Beispiel,
legitim, aber ja. Muss man über die Art von Musik in einem Podcast reden?
Vielleicht schon, manchmal schon. Dass es die auch gibt. Also ich meine, du kennst doch zum Beispiel, ich meine, Bossa Nova sagt dir ja aber auch was, richtig? Oder?
Ja.
Bossa Nova, ja. Also und sowas wie Klassiker Girl from Ipanema sagt ja auch was, oder?
Klar, ja.
So, das ist auch, ich meine, das haut so, ich sag mal, im weitesten Sinne in dieselbe Kerbe. Das ist halt, wenn du das mal anmachst, ist es eine schöne Melodie. Es hat natürlich Text, es wird gesungen, im Gegensatz zu Kuang Bin. Aber du denkst so, okay, das ist schön im Hintergrund. Das ist jetzt kommt wieder die GEMA, scheiße. Aber
ach, pff,
ja. Scheiße. Aber es ist halt so, ja. Und dann denkst du so, ja, es ist halt nicht kein Metal.
Duschen ist kein Heavy Metal.
Moment, das ist aber nicht John Denver.
Wir haben Country und Western.
Ja. Auf jeden Fall, es muss auch solche Eissorten in unserer Eisdiele geben. Auf jeden Fall. Naja.
Du meinst Eiswürfel.
Okay. Die dich kalt lassen. wo man lange drauf lutscht. Ja. Okay.
Okay, dann reden wir jetzt über
Kraftclub. Ja, ein bisschen was Schwungvolleres, ja. Okay. Ja. Kraftclub
und Schwarz. Club durch Freude.
Genau. Kraftclub ist eine deutsche Rockband aus Chemnitz, die 2010 gegründet wurde. Die Band besteht aus Sänger Felix Brummer, bürgerlich Felix Kummer, sein Bruder Till Brummer oder Till Gummer am Bass, Karl Schumann an der Gitarre und am Gesang, Steffen Israel an der Gitarre und Max Marschk am Schlagzeug. Marschk klingt schon fast wie so ein Schlagzeug. Marschk. Entschuldigung, voll lustig. Stilistisch bewegt sich Kraftclub zwischen Indie-Rock, Punk, Rap und Pop, oft mit ironischen, gesellschaftskritischen und persönlichen Texten, die sich durch pointierte Sprache und ein hohes Energielevel auszeichnen. Bekannt wurde Kraftclub mit ihrer Teilnahme am Bundesvision Song Contest 2011, den sie mit dem Song »Ich will nicht nach Berlin« für Sachsen gewann. Ihr Debütalbum mit K erschien 2012 und stieg sofort auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Auch die folgenden Alben In Schwarz 2014, Keine Macht für Niemand 2017 und Cargo 2022 erreichten große kommerzielle Erfolge. Live gelten Kraftclub als mitreißende Band mit direkter Publikumsansprache, energiegeladenen Auftritten und klaren politischen Statements, etwa gegen Rechtsextremismus und soziale Ungleichheit. Ihre Texte reflektieren das Lebensgefühl einer jungen Generation zwischen Provinzfrust, Popkultur und Protest. Mit ihrer Mischung aus Gitarrenmusik und Rap-Elementen haben sie sich eine Ausnahmestellung in der deutschen Musikszene erarbeitet. Neben Kraftclub ist Felix Brummer auch solo aktiv unter dem Namen Kummer, mit dem er ebenfalls Erfolge feierte, bevor er die Solokarriere wieder zugunsten der Band auf Eis legte. Kraftclub bleiben eine der prägendsten deutschen Bands der 2010er und 2020er Jahre. 2020er, klingt komisch. Ja. Laut meinungsstark und immer tanzbar. So, zu den Kurzfacts. Ich habe da kurz noch was korrigiert. Also am 12. September 2014 erschienen bei Vertigo Universal Indie-Rock, Rap-Rock, Punk. 51 Minuten ist das Ganze lang. Aufnahme aus Berlin und Chemnitz, also sie waren doch in Berlin, okay. Aufnahmezeitraum 2013 und 2014, Produzent sind Kraftclub und Steffen Israel. Erfolge Platz 1 der deutschen Albumcharts, Auszeichnungen Platinstatus in Deutschland und Verkäufe über 200.000 Einheiten. Besonderes über Überraschungsaktion bei der Veröffentlichung vorab geheim gehalten und unter falschem Namen angekündigt. In Schwarz als Album von Felix Brummer. Aha, das wusste ich gar nicht. Okay. Musikalische Weiterentwicklung mit düsteren Tönen ist der Stil politischer Haltung und ironisch-melodischen Texte. Ja, genau. Gut. Dann mal zu den 13 Songs von In Schwarz. Ja, ja, die Hives aus Chemnitz mal wieder, Kraftclub, legten mit In Schwarz nur 2 Jahre nach dem Debüt mit K einen Nachfolger hin, der den Schmiss eines Debütalbums in sich trägt und auslebt. Clevererweise wird schon beim Opener Unsere Fans ganz klar der Fakt auf den Tisch gelegt, dass die Band nun etabliert ist. Mehr noch, die Fans sind jetzt Mainstream. Es ist nicht nur Tongue-in-Cheek, für diesen Esprit braucht man schon einen Waffenschein. Die Single Schüsse in die Luft nimmt dann die Punk-Haltung selbst aufs Korn, bleibt aber auch massiv kritisch gegenüber der Gesellschaft, die sich nur mit RTL-Formaten zuballert, statt auf die Straße zu gehen, auch wenn es nur die Straße im Kaff ist. Musikalisch geht das Ganze enorm nach vorn. Es werden keine Gefangenen gemacht, nur gegen Ende plätschert es minimal dahin. Aber Schöner Tag, ein Song mit Casper und Deine Gang runden das schwarze Paket hübsch ab.
Ah, ich finde, Meine Stadt ist zu laut, finde ich auch grandios.
Ja. Der Schwung, der der mir bei Bud Live fehlte, habe ich hier in Dosen. Klar ist Kraftklub die Band, die deutlich selbstreferenzieller unterwegs ist, aber das ist auch ein Stil. Es geht da, es gab da doch mal eine Band mit H aus Schweden, die das auch so macht. Das Geniale an Kraftklub ist, dass sie ihre Vorbilder ja auch offen in den Songs benennen und somit maximale Sympathiepunkte einheimsen. Wer dieses Platin-Album nicht kennt und nur die Singles abfeiert, der sollte sich zumindest mal den Song Mein Rad genehmigen und dann zwei Dosen Sprite wohl bekommst.
Ja, ich finde das Ganze, also das Album verschlägt mir die Sprache. Man hört sogar. Ja, aber genau. Das ist tatsächlich mein Lieblingsalbum von Kraftklub. Also ich finde das.
Ja, ist echt gut.
Das dritte Album, das hier Keine Nacht für niemand, grandioser Titel. Das ist leider aber auch irgendwie alles. Also das war nicht gut, das hat mir nicht gefallen. Und da hatte ich schon gedacht, ah, scheiße. Aber das Cargo von vor 2-3 Jahren, was hast du eben gesagt? 2022, ne?
Cargo.
Boah, ich krass.
Eben Zeit. Auf dem Schirm 2022. Krass, die Zeit.
Zeit rast, ey, wirklich.
Ich habe das Gefühl, du hast da vor kurzem noch drüber geredet irgendwie.
Ja, ich habe das Gefühl,
Halleluja.
Vor letztes Jahr irgendwie bei Böhmermann gesehen, da waren sie ja mit blaues Licht.
Na, krass.
Und das ist auch wieder so richtig gut hier. Wittenberg ist nicht Paris, ist auf dem aktuellen Album. Und ist fantastisch. Auch das Soloalbum, also das heißt, glaube ich, einfach nur Kummer, auch sehr gut, ist halt sehr rap-lastig eher, ne? Ist halt nicht so rockig.
Und auf Cargo war dieses verdammter Mike Skinner-Ding, ne?
Oder
dieses,
ja, genau. Das ist
die erste Single, oder?
Ja, das ist die erste Single. Das Lied heißt nur ein Song. Ein Song reicht.
Ein Song reicht.
Verdammter Mike Skinner. Ja. Tame Impala.
Licky Lee.
Kate Nash, Licky Lee.
Kate Nash, Licky Lee, okay.
Kate Nash, Licky Lee, Tame Impala, die Killers, egal. Aber ja, super. Also, das ist der, auch wieder hier absolut unfaire Startbedingungen. Der Typ ist in einem Plattenladen aufgewachsen. Seine Eltern hatten einen Plattenladen.
Ja, und das Witzige ist ja irgendwie, der hat zu dem Soloalbum Kummer hat der in Chemnitz einen Plattenladen, also so einen Pop-Up-Shop quasi gegründet. Ich weiß nicht, ob das der alte Plattenladen von seinem Vater war, den er nochmal hochgezogen hat, oder halt so ein Pop-Up-Shop. Aber es war definitiv für, ich glaube, mindestens ein paar Tage oder eine Woche war das Ding da, und er war dann auch im Shop selber drin und hat dann seine eigene, also es war quasi zugemeißelt mit seiner eigenen Platte. Also nur seine eigene Platte war da. Also es war wie so ein Kunstobjekt. Also ich glaube, Andy Warhol hätte seinen Spaß dran gehabt. Von wegen Vervielfältigung. Ja.
Ich sehe gerade irgendwie, sein Vater war irgendwie auch irgendwie so bildender Künstler und so. Irgendwie Jan Kummer, 1965 in Weimar. Ja, ich muss Fenster zumachen, bevor ich jetzt hier live in ein Wikipedia-Rabbit-Hole falle. ich bin ja als Kind schon in einen Eimer voll Flüssigem im Internet gefallen.
Du heißt ja eigentlich Alice mit dem Vornamen.
Genau. Alice, who the fuck is Alice?
Oh Gott, jetzt wird's aber echt unterirdisch.
Nee, die wohnen schon nebeneinander, nicht untereinander.
Nee, aber Rabbit Hole unterirdisch.
Ich weiß. Ich weiß. So. Ja, der war zu flach, der war zu weit.
Der
passte sogar durch die Tür, unter der Tür durch. Kraftklub. Ich
habe die auch schon mal live. Ich greife vor. Du hast die noch nicht. Okay, nee, ich habe kein ganzes Set. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es ein ganzes Set war, aber es war bei Rock im Pott.
Ach cool.
Also da habe ich die live gesehen. Auf Schalke.
Ja, war geil.
War geil.
Ja. Auf jeden Fall. Also die Tickets sind nach wie vor, sind die bezahlbar. Es ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, Tool oder so. Aber es ist halt immer sofort ausverkauft. Und ich weigere mich ja, diesem Zweitmarkt irgendwie da Vorschub zu leisten und mich dem und zu unterwerfen, weil das ist einfach scheiße. Also irgendwie 10 ja. Tickets für einen Fuffi kaufen und die dann irgendwie für 150 verkaufen, ist einfach, ja, ich weiß, Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, bla bla bla. Aber da laufe ich halt nicht hinterher. Also ich finde es immer so. Ich will auch keinen Assistenten einstellen, der dafür sorgt, dass ich Kinokarten bekomme. Weil manchmal hat man das Gefühl, so, dass es so, Bittstellerartig ist.
Das klingt so unglaublich dekadent, so hier.
Mein
Butler hat mir Kinokarten geholt.
Ja, aber es ist auch wirklich so, also, klar, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Liga und so, aber hier, weiß nicht, du willst irgendwie Taylor Swift Tickets, ja, besorg dir mal 5 Smartphones, die du gleichzeitig bedienst, um irgendwie in diese Warteschlangen zu kommen. Und dann wird in der Hoffnung, dass auch nur eins davon irgendwie sagt, ja, ist okay, und dann klick bloß ganz, ganz schnell auf, ja, ich hier erstgeborenes, unsterbliche Seele, bis ins 14. Glied dürft ihr meine Kinder versklaven. Ne? Also am besten so ganz, ganz schnell alles klicken, und dann ist es dann am Ende, der Kauf konnte nicht abgeschlossen werden, weil der Server zusammengebrochen ist. Und
ja, das eben, ist auch vielen Leuten bei Oasis passiert.
Ja, genau. Und diese ganzen Scalper, die halt ihre Bots haben, die da halt losrennen, um das dann irgendwie auf Viagogo oder sonst was fürs Äquivalent eines Kleinwagens zu verscherbeln. Also, das ist einfach, ja, das da sage ich so, ey.
Abgefahren. So.
Ja, und es ist ja auch so, dass natürlich sehr viele Musiker das auch irgendwie so, die sagen, ja, okay, wir können sie nicht besiegen. Also machen wir es einfach genauso, dass halt einfach die selber schon die Tickets für so unfassbare Summen einstellen.
Ja, also ich finde, das klingt vielleicht für manche Zuhörer auch ein bisschen heftig, aber ich finde, für manche Bands würde ich noch einen Huni hinlegen. Ja,
ja.
Das würde ich noch machen. Habe ich auch manchmal gemacht. Aber mehr auch nicht. Also ja. mehr, nee, das ist halt der Cap. So, das ist ja. so.
Also, weil ich meine, Festivals werden ja auch immer teurer und so, aber ich komme halt irgendwie, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie mal für ein Großrock-Ticket oder so irgendwie mal 70 Euro bezahlt, und da habe ich dann halt irgendwie A Day to Remember gesehen und The Ghost Inside und Stick to Your Guns und so, und die haben halt alle auch, klar, so Hardcore-Sets sind auch tendenziell ein bisschen kürzer, weil das ist schon Leistungssport. Die machen einfach keine 3 Stunden, sonst müssen sie danach ins Krankenhaus. ja, ist so. Also ich habe noch nie, also bei diesem richtigen Hardcore, also sowas wie Lionheart oder so, da ist halt einfach nach spätestens einer Stunde ist da Schicht. Das ist aber auch okay, also brauchst Publikum auch, weil Stunde Moshpit, weil du hast ja auch noch Support, die machen vielleicht auch noch eine halbe Stunde, wie auch immer. Und deswegen denke ich mir immer so, es kann nicht sein, dass ich irgendwie für ein Festival, klar, das ist auch noch Camping, Anreise, bla bla bla, aber ja, da zahle ich dann halt irgendwie in Summe 300 und hab aber richtig geile Bands, und die Headliner, die spielen ja ihr Konzertset. Also ich hab einmal in einem Jahr habe ich Parkway Drive, habe ich auf dem Großrock gesehen, und dann war ich noch bei einem Solo-Konzert, und das war das gleiche Set. Also auch mit der gleichen Pyro-Show, mit dem gleichen Bühnenaufbau, mit so der Schlagzeuger war in so einer Kugel, die sich gedreht hat und so weiter. Also deswegen, klar, die Band, die um 15 Uhr spielt oder um 18 Uhr, die werden nicht ihr volles Live-Set spielen, aber
nee, absolut nicht. Klar.
Ja, okay.
Ja.
An die Gläser.
Eine Sache noch.
Ja, eine Sache noch.
Also, wo wir jetzt gerade bei Kraftklub waren, es ist natürlich jetzt nicht dieselbe, aber die Hives kommen nach Köln. Ich weiß es nicht, ob es noch Karten gibt.
Ja, guck mal nach. Hives habe ich schon mehrfach live gesehen, immer geil.
Aber im Dezember, arschkalt, ne? Aber schauen wir mal.
Ja gut, wird jetzt drinnen sein, oder?
Ja, aber auch wieder Palladium, ne?
Ja, aber guck mal nach, was die haben wollen, weil ich fand das letzte Album, fand ich richtig geil.
Ja.
Das ist
richtig.
Das hat auch so einen komischen Namen, irgend so einen Vornamen, The Story oder The Death of.
Ja, und das neue Album soll heißen, warte mal.
The Rebirth of.
Nee. The Hives forever, forever the Hives.
Ja, natürlich. Ja,
das ist so geil. Ja. Und die dann alle in Königsmantel und Krone.
Ja, geil. Hammer. Ja, also check mal, was die Tickets kosten. Oder hast du es gerade schon gecheckt?
Ja, um die 58 Euro.
Ja, das ist doch human.
Kann man mal machen.
Ja, aber nicht, dass ich wieder krank werde, ey. Das hat mich so gefuchst bei Skunk and Nancy. Das war so scheiße.
Ja,
aber gut,
schauen wir mal.
Genau. An die Gläser, hast du das Glas schon in der Hand?
Ich hab das in der Nähe, richtig.
Okay, ich zieh mal zuerst, weil ich habe ja, genau. Du hast ja Kraftclub eben vorgestellt. So, was habe ich hier? Ach, ey, schön. Ach ja, aber hatte ich das nicht schon? Also Queens of the Stone Age in Times New Roman. Also ich kenne das Album auf jeden Fall, aber ich glaube, wir hatten es noch nicht beim Podcast.
Nee, ich glaube, wir hatten es noch nicht im Podcast.
Ja, okay. Warte, so, ich muss meine Notizen rausholen. Was hattest du?
Oh. Metallica Master of Puppets.
Ah, hey, wunderbar.
Es wird mal wieder etwas lustiger.
Ein Klassiker. Aber Master of Puppets ist auch, also ja, der Song ist fantastisch, aber das ganze Album ist geil. Bad Battery ist richtig geil.
Ja, Battery kenne ich natürlich auch, Master of Puppets, aber ich kenne das ganze Album halt nicht als Album. Also deswegen muss ich es mal fett im Auto hören. Fantastisch.
Okay. Ein Stuhl im Orbit! Herbert Grönemeyer, bleibt alles anders.
Ja. Gutes Ding.
Stuhl im Orbit. Kacke im Kombi.
Oh ja, ich lass mich eines anderes überzeugen. Airborne, Running Wild.
Ah, magst du nicht?
Weiß ich
so,
nicht.
So einfach nur AC/DC.
Ja, quasi. Ich schau mal.
Okay, so, dann hab ich hier noch. So, nur einen. Band of Horses, Cease to Begin.
Mhm. Ja.
Band of Horse, den Namen sagt mir was. Cease to Begin ist ein gutes Wortspiel. Cease to Begin ist gut. Also, ich kann doch gerade richtig. Okay, ja, also da weiß ich jetzt schon mal, dass es auf jeden Fall für mich spaßiger wird als diese Folge. Das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Band of Horses, da klingelt irgendwas.
Ja. Kennst du bestimmt. Das ein oder andere Song kennst du.
Okay, und was hast du noch?
Achso, das dritte, genau. Mhm. Das klingt jetzt mal wirklich sehr interessant. The Atomic Bitchwax.
Bitchwax.
Forcefield. Das geht mal wieder richtig ab jetzt hier. Okay.
Ja, aber ich glaube, das wird hier. Na doch, das ist so. Ich glaube, das ist gut.
Nie gehört.
Ist im weitesten Sinne Prog Metal.
Oh. Das könnte. Ja, das ist genau.
Im weitesten Sinne. Also, ich habe es auch selber jetzt lange nicht mehr gehört, aber. Kennst du Strapping Young Lad?
Nee.
Okay. Hast du schon. Also, ist auf die 12, soweit ich mich erinnere, aber ist gut.
Okay, und du hast jetzt Bands of Horses, was war das vorher nochmal?
Herbert Grönemeyer.
Achso, ja, genau.
Bleibt alles anders. Ich kenne tatsächlich kein einziges Grönemeyer-Album. Ich kenne halt die 2, 3 Hits oder die eher die 10, 12 Hits. Hier Männer, Bochum, ich finde keinen Parkplatz.
Ja, genau, die Klassiker.
Ja, aber bleibt das, ist das eher neu, ist das alt?
Das ist in der Mitte. Also es ist irgendwie, da war ich noch in der Oberstufe. Okay. Ja, genau.
Ich muss immer die Titelliste angucken.
Ich glaube, also den
Stand der Dinge
kommt. Den Titelsong kennst du schon auch.
Den kenne ich, ey. Stand der Dinge kommt mir irgendwie bekannt vor, aber naja. Okay, ich bin mal gespannt. Okay, alles klar. Ja, dann auch wenn die Alben mir nicht so gefallen haben, die Folge ist cool, war Spaß.
Ja,
aber sehr gut. Ja. Ja, also die nächste Folge kommt wahrscheinlich erst in einem Monat, weil wir haben festgestellt, Markus' Tochter wird auch nicht jünger und dementsprechend will die halt auch viel bespaßt werden und benötigt Aufmerksamkeit und so weiter. Und
das ist so lustig. Die wird nicht jünger. Die wird immer älter.
wir reden über so eine Dreijährige oder Vierjährige als so, auch nicht jünger, ne?
Genau. Stell dir mal vor, du redest über ein Baby. Das wird aber auch nicht jünger.
Ich habe jeden Tag um die 30 Kinder an der Backe. Nein, eher so zwischen 14 und 18 Kindern sind es immer so irgendwie sowas. Aber es ist auch super. Also meine Umschulung zum Erzieher ist fantastisch, aber es ist auch wirklich, wirklich anstrengend. Und dementsprechend müssen wir leider zumindest, bis ich vielleicht dann einen längeren Berufsschulblock habe oder so und die liebe Kleine bei dir dann mal in die Schule kommt oder so, oder ich weiß es nicht.
Zwei Jahre dauert es noch.
Zwei Jahre. Müssen wir halt irgendwie auf monatlich gehen. Wir werden nach wie vor immer noch versuchen, ob wir irgendwie Interviews oder so dazwischen kriegen, weil auch wenn man es nicht glauben mag, so Interviews sind tatsächlich weniger vorbereitungsintensiv als so eine reguläre Folge. Ja, weil da im Zweifel müssen wir uns beide ein oder zwei Alben von einem Künstler anhören. Oder einer Band. Und da redet ja auch einfach der Gast viel.
genau.
Ja. Deswegen viel Spaß. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Markus, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen?
Also danke für eure Treue. Insofern vorhanden. Spaß. Nein. Nee, aber
Vielleicht, also ich glaube, manche hören vielleicht heimlich Fest und Flauschig.
Ja, okay. Aber nee, ich finde das auch in
oder Musik ist Trumpf.
In diesen Zeiten, wo Singles einfach irgendwie rulen auf Spotify, dann noch Alben zu hören, finde ich gut. Oder ich hoffe, dass das wir euch auch hier und da mal inspirieren, das ein oder andere Album zu hören. Insofern cool. Also wir mögen es einfach darüber zu reden. Punkt. Aus Ende. Genau.
Also, ja. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Bis dann. Ciao.